Herzlich willkommen zum Potenziale Nutzen Podcast. Mein Name ist Konstantin Kowalski.
Und ich bin Stefan Buchrister und wir wollen heute wieder Alltagsphänomene durch die psychologische Brille betrachten. Und heute mit dem Thema, Konstantin, du kannst dir ein Thema wünschen.
Ich kann mir ein Thema
du
wünschen.
Du ein Thema wünschen.
Nee, wünschst du dir eins.
Ach, hast du Angst davor?
Nö.
Na, dann lass uns doch über Angst reden heute.
Okay. Ja, da habe ich aber auch eine Frage.
Ja, immer zu.
Was ist deine Verbindung zur Angst und warum hast du das Thema gewählt?
Also, das Thema habe ich deshalb gewählt, weil es etwas ist, was im Moment die Gesellschaft massiv durchzieht. Und wir haben ja eine große Studie gemacht, wie sich die Ängste in der Pandemie entwickelt haben. Und haben tolle Ergebnisse dabei rausbekommen. Das heißt, dass die Ängste der Menschen extrem angestiegen sind, der Bedarf nach Hilfe extrem angestiegen ist. Und deshalb möchte ich immer wieder auch dieses Thema ins Bewusstsein der Leute bringen und sagen, hey, lasst uns mal darüber reden, was macht euch Angst, wie geht ihr mit dieser Angst um, was braucht es, damit diese Angst weniger wird. Und deshalb würde ich einfach total gerne heute mal über Angst reden.
Okay, und über welche Art von Angst wollen wir denn reden? Also ich bin mir halt nicht sicher bei dem Thema Angst, ob wir da jetzt nicht wirklich einen Deep Dive hinlegen und das in 30 Minuten schaffen. Also ist ja wirklich ein großes Thema.
Also ich glaube, wir müssen das natürlich eingrenzen. Wir können jetzt nicht über alle denkbaren Ängste, also Angst vor Spinnen, Angst vor großen Räumen und so weiter reden. Oder über...
Das ist aber Furcht.
Na, das ist ein bisschen schwierig, weil Furcht heißt immer, dass ich einen ganz konkreten Bezug habe. Also heißt
Na, Angst das, vor einer konkreten Gefahr, oder?
Naja, eher vor einer ad hoc auftretenden Gefahr. Also jemand springt aus dem Gebüsch, jemand... Und dann habe ich Furcht. Aber Menschen zum Beispiel, die Angst vor Spinnen haben, also Arachnophobie haben.
Das wäre ja eine Phobie.
Aber wenn die wirklich diese Phobie, also diese Angststörung haben, dann bedeutet es letztlich, dass die ja die ganze Zeit im Spannungszustand sich schon bewegen. Und das ist aber ganz gut, weil dass du genau diese Unterscheidung schon mal getroffen hast. Also was ist eine Angst, was ist eine Phobie, was ist eine
Traumata.
Furcht, was ist ein Traumata, genau. Ja. Und tatsächlich wird unterschieden zwischen Angst und Furcht zuerst einmal im Sinne von Furcht ist der spezifische Moment, also wenn etwas auftritt, was ich als bedrohlich empfinde und ist die Ad-hoc-Reaktion. Also es ist immer etwas sehr Spezifisches, etwas gut Benennbares. Angst ist ein generalisiertes, übergreifendes, diffuses Gefühl, was oft zu einem Dauerzustand dann bei den Leuten wird, wenn sie auch lediglich zum Beispiel Gedanken haben, die dieses Objekt betreffen. Also wenn jemand an Spinnen denkt, wenn jemand an Fliegen denkt, und so weiter und so fort. Das heißt, das muss nicht konkret auftreten. Und spannend ist eben auch, dass die körperlichen Reaktionen sehr unterschiedlich sind. Also während Personen mit einer Angst die ganze Zeit im Spannungszustand sind, auch die ganze Zeit das dann als anstrengend erleben, sind Menschen, die Furcht vor einem akut oder ad hoc auftretenden Ereignis haben, eben mit einem völlig anderen, auch hormonellen Status. Also dort ist sehr viel Adrenalin drin, dort ist sehr viel Reaktion drin. Und bei Menschen mit Angstzuständen ist es tatsächlich viel, viel lebender, viel, viel diffuser, weniger gut, weniger klar. Und insofern ist, glaube ich, das, was wir gerade erleben, ja weniger die Furcht zum Beispiel vor bedrohlichen Situationen oder Furcht vor ganz konkreten Momenten, sondern es ist eben eine sehr, sehr diffuse Angst, die die Menschen haben. Angst davor, sozial nicht integriert zu sein, Angst davor, den gesellschaftlichen Anschluss zu verlieren. Das sind ja keine ad hoc auftretenden Ereignisse. Und für mich wäre jetzt natürlich mal interessant, wenn du dir das mal anguckst, was gibt es denn Situationen, wo du sagst, ja, da habe ich eigentlich gedacht, ich hätte Angst, aber es war nur Furcht. Oder wo du sagst, Mensch, das sind Situationen, die müssten mir eigentlich Angst machen, aber ja, den sehe ich entspannt entgegen.
Naja, ich bin eigentlich kein ängstlicher Mensch, an und für sich. Und ich unterteile das auch so ein bisschen.
Also siehst du das so als Persönlichkeitseigenschaft, dass man ängstlich oder weniger ängstlich ist?
Teilweise. Ich habe Furcht vor Spinnen. Spinnen und Schlangen. Leg mir irgendeine Schlange, wenn das eine Blindschleiche ist, irgendwie 15 Meter von mir weg, ich bin dann auch weg. Also ich laufe den Weg auch nicht
normal an. Du siehst einen Blindschleich in 15 Meter Entfernung.
Nö, aber wenn du sozusagen okay, dir aufhebst, mit der wackelst, wie so ein Straßenschild, sagst, hier ist eine Blindschleiche, die lege ich jetzt hier hin, na, okay, dann bin ich weg. Dasselbe sind halt auch, oder Ratten, das ist auch sowas. Also,
und ist das eher so ein unangenehmes Gefühl oder würdest du wirklich sagen, dort treten auch physiologische Parameter auf oder Bedürfnisse auf, die du nicht mehr steuern kannst?
Na, spitzige Hände, der Puls geht hoch. Also wenn mir hier irgendeine Ratte aus irgendeinem Loch entgegengekrochen kommt, bin ich erstmal weg.
Okay, okay.
Oh, tschüss, ja, der Garten gehört dir. Ja. Oh, dann kommt der Kammerjäger und mir dann sagt, hier gibt es keine einzige mehr, bin ich wieder da. Das ist das Thema Furcht so für mich.
Ja.
Angst resultiert bei mir eigentlich, also das ist eine Verkettung. Bei mir ist das so, ich habe Sehnsüchte. Daher kommt das eigentlich. Und aber jetzt nicht die Sehnsucht nach, keine Ahnung.
Nach einer rattenfreien Umwelt.
Ja, auch das, aber eigentlich nicht wirklich. Also nicht die Sehnsucht nach viel Geld oder Macht oder Status, sondern zum Beispiel die Sehnsucht hatte ich irgendwann, ich glaube, die haben wir alle auch mal gehabt, nach einer tollen Partnerschaft, nach jemandem, mit dem ich Dinge teilen kann.
Ich bin ja sehr gespannt, wie du den Bezug zur Angst herstellst.
Und du wirst überrascht sein, ja, wie gut der ist. Mit dem ich Dinge teilen kann, wo ich mich geborgen fühle, wo ich Glück empfinde. Und dann habe ich dieses Glück gefunden. Das ist ja auch nicht häufig und das hast du auch nicht alltäglich. Und dann, wenn ich sozusagen dieses Glück habe, dann habe ich Angst, dass das Glück irgendwie weggeht, dass ich das verliere. Daraus resultiert bei mir eigentlich Angst.
Und das hast du dann so einen dauerhaften Spannungszustand, dass du jeden Tag guckst, wie viel Glück noch da ist?
Nee, ich kann das auch an einem konkreten Beispiel festmachen. Ja, wir hatten einen Kinderwunsch. Ich habe mich also auch nach einer eigenen Familie, eigenen Kindern gesehnt. Und bei der Geburt meiner Töchter, und seit sie auf der Welt sind, empfinde ich natürlich unheimliches Glück. Und seitdem habe ich aber auch immer ein bisschen Angst. So, dass denen was passiert, dass sie vielleicht krank wären. Weißt du, was ich meine? Auch so die typischen Sachen vielleicht. Man beliest sich ja dann auch. Und bei mir war das zum Beispiel das Thema plötzlicher Kindstod. Ich habe das irgendwo gelesen, bis zum dritten Lebensjahr kann das auftreten. Und ich habe bis zum dritten Lebensjahr meiner beiden Töchter schon irgendwo Angst gehabt, dass das vielleicht passieren könnte. Ich kann das nicht begründen. Aber ich habe keine Angst vor anderen Menschen. Ich habe auch keine Angst vor der aktuellen Situation.
Und wenn du das jetzt mal anguckst, so dieses Erleben, ich würde das gerne nochmal aufgreifen, dieses Beispiel mit dem plötzlichen Kindstod, ist das denn etwas gewesen, wo du sagst, ich habe mir Gedanken darüber gemacht, ich habe da Informationen gelesen und weil ich aufgrund dieser Informationen erfahren habe, dass ich es nur bedingt kontrollieren kann, hat sich auf den Grund der bedingten oder nur bedingten Kontrolle dann Angst eingestellt oder war es quasi so eine vorher vorhandene Angst um deine Töchter und du hast dann konkret Informationen gesammelt, womit du dieses diffuse Gefühl begründen könntest.
Nein, ich wusste vor der Geburt meiner Töchter, dass es den plötzlichen Kindstod gibt. Ab und an liest man das.
Ja.
Ich habe gesagt, Mensch, das ist total tragisch und schlimm.
Ja.
Abgehakt.
Ja.
Aber in dem Moment, wo die auf der Welt waren, war das für mich ein Thema, wo ich gesagt habe, oh mein Gott, jetzt habe ich Kinder. Jetzt könnte mir das ja, wenn es ganz blöd läuft, auch passieren.
Das heißt, du hättest weniger Angst gehabt, wenn du weniger Informationen gehabt hättest?
Ja, ich würde das aber gar nicht nur an diesem Thema plötzlicher Kindstod festmachen wollen. Generell das Glück, du hast das nicht oft, finde ich, im Leben, dass du wirklich sagst, ich bin gerade super glücklich, es ist alles in Ordnung, ich bin mit mir im Reinen, mit meiner Situation, mit meinem Umfeld. Danach sehnt man sich aber meiner Meinung nach ein Stück weit. Jeder möchte ja geliebt werden, ein Zuhause haben, ein geborgenes Umfeld. Ja. Wenn du das dann mal schaffst, weil es ist ja nicht so, dass den ersten Menschen, den du triffst, oder meistens nicht, dass du mit dem dann eine lebenslange Partnerschaft hast. Du scheiterst ja oft. Und du sehnst dir aber, oder ich zumindest, habe mich schon irgendwo nach Konstanz und einer wirklichen Partnerschaft gesehnt. Und als ich die hatte und unsere Kinder, dieses Glück, daraus resultiert die Angst. Ich möchte das nicht verlieren.
Total.
So. Also, deswegen sage ich, ich bin kein ängstlicher Mensch generell, auch nicht was Erkrankung betrifft, aber bei mir ist das die Kombination Sehnsucht. Ich habe dann irgendwann mal das wirkliche Glück gefunden für mich und ich habe nur Angst, dass dieses Glück wieder weggeht.
Aber jetzt hole ich mal in dich rein und frage dich, ist es wirklich die Angst, also dass es weg ist, also das Ergebnis, es ist da nicht mehr da und ich habe Angst vor dem Ergebnis oder ist es die Angst, dass etwas eintritt, was du nicht steuern und beeinflussen kannst?
Ich kann ja fast gar nichts beeinflussen und steuern. auf mein Leben betrachtet. Also so viele Dinge gibt es da nicht. Ja. Es ist eher die Angst, dass dieses Glück dann irgendwann weg ist, was ja auch motiviert zu sagen, also ich tue aber viel dafür, dass dieser Zustand erhalten bleibt.
Also ich reite da ein bisschen drauf rum auf der Frage, weil das ist so eine Diskussion, die ganz oft eben auftritt, was ist denn zuerst da? Also ne, sind erst Informationen da und plötzlich gelingt es mir, mein diffuses Gefühl aufgrund dieser vorhandenen Informationen zu benennen, damit umzugehen, oder habe ich ein diffuses Gefühl und fange dann an, systematisch Informationen zu suchen. Da ist sich die Wissenschaft hinsichtlich der Emotionen noch gar nicht wirklich im Klaren. Also da gibt es ganz viele Ansätze. Einige sagen, es gibt so Primäremotionen, also so eine Handvoll von Emotionen, wo man sagt, ja Mensch, die sind sowieso da und die funktionieren eben ganz, ganz schnell, bevor so rationale Gedanken dazu kommen. Dann gibt es Leute, die sagen, nee, also wir sind die ganze Zeit körperlich in so einem Suchmodus, der uns erklärt, warum wir uns gerade so fühlen, wie wir uns fühlen. Und wir suchen quasi die ganze Zeit nach Informationen. Und je nachdem, wie gut oder schlecht ich mit meiner Informationssuche bin, treffe ich eben auf eher kritische oder eher positive Informationen. Und es gibt die Leute, die sagen, naja, nee, also du hast schon dieses Setting, diese Wahrnehmung von Angst und dann suchst du quasi nach Informationen, die deine Emotionen bestätigen, also so eine selektive Wahrnehmung. Und es gibt sowohl gute Argumente dafür, dass eben erst das Gefühl da ist und quasi der Reiz dann konsequent gesucht wird. Es gibt aber auch viele gute Belege dafür, dass wir eben tatsächlich einen angstauslösenden Reiz haben. Ja, beispielsweise bei den Reaktionen, die Menschen zum Beispiel auf Klapperschlangen haben oder auf Tiere mit Warnsignalen, dass man sagt, oh, wenn jetzt so eine Hornisse oder eine Biene oder eine Wespe auf dich zugeflogen kommt, dann denkst du ja nicht drüber nach und denkst, oh, schwarz-gelb, oh, Kopf weg, sondern da gibt es ja offensichtlich Merkmale, die dieses Tier zeigt, wo du sagst, hey, hallo, hallo, ich stelle für dich erstmal eine temporäre Bedrohung dar. Und diese Diskussion, was ist denn zuerst da, was entsteht, mit welchen Ängsten kann man mit Informationen umgehen, das ist was ganz Wichtiges, weil das, was wir ja gerade jetzt auch erleben, ist ja der Umstand, dass die Menschen so viele Informationen haben über das, was jetzt passiert, über darüber, wie sie sich zu verhalten haben, darüber, was das Richtige jetzt wäre, ob das die Partnerwahl ist, ob das die Nutzung von sozialen Medien ist, ob das die gesellschaftliche Situation ist. Das heißt, wir haben ganz, 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 ganz viele Informationen und die Leute suchen verzweifelt nach den Informationen, die ihnen die Angst nehmen. Und auf der anderen Seite aber auch merken, wenn die Informationsmenge zu groß wird, das heißt, die Auswahl und die Selektion von Informationen eben viel zu sehr anstrengend, habe ich kaum noch Kapazitäten, um mit meiner Angst umzugehen, also mit der Emotion umzugehen. Und insofern ist für mich natürlich mal auch spannend zu hören, was sind denn Situationen, wo du sagst, ja, da habe ich früher Angst vor gehabt, du hast jetzt schon diesen Kindstod genannt, was sind denn noch so Situationen, wo du sagst, da ist die Angst einfach weniger geworden.
Weniger? Hunde.
Du hast Angst vor Hunden gehabt.
Naja, was heißt, ja doch, ziemlichen Respekt, wenn nicht vielleicht sogar Angst. Ich wurde mal mit 3 oder 4 in den Finger gebissen von dem Chihuahua meiner Cousine. Und ich habe danach auch einen riesengroßen Lolli bekommen.
Entschuldige, dass ich da lache, aber naja, das in der Tat. Also ich hätte jetzt wahrscheinlich schon Schwierigkeiten gehabt bei Chihuahua, den tatsächlich Hunden, Rassen zuzuordnen, die per se Angst einflößen. Aber okay.
Klein und gemein.
Klein und gemein.
Und seitdem hatte ich eigentlich Angst vor Hunden, weil das war so die erste Begegnung.
Ja.
Also auch physisch mit Streicheln, mit Anfassen.
Ja.
Ja, und dann beißt er. Und dann tut das weh. Und dann sagst du, gut, der hat gebissen. Der hat auch keine Anzeichen eigentlich vorher gezeigt. Zumindest nicht für mich als Kind.
Ich weiß gar nicht, ob man das bei Chihuahua was sieht.
Ja, auch die können knurren. Die können auch die Lefzen zeigen. Das kann ja eigentlich jeder Hund.
So. Okay.
Und
willkommen in der Nano-Welt.
Genau. Und da hatte ich Angst. Das habe ich irgendwann einfach überwunden. So.
Okay.
Wovor habe ich noch Angst? Teilweise vor großen Hunden. Ja, wir haben das ja jedes Mal, wenn wir Podcast aufnehmen, dass wir unbedingt abklären müssen, wo dein Hund ist.
Absolut.
Ja, also der muss immer in einem Raum sein, idealerweise Tür zu.
Geht davor, Tür zu, Fleisch reingeworfen.
Genau. Ja, dann fühle ich mich ja wohl, dann fühle ich mich ja frei. Hat der freien Zugriff auf alle Räumlichkeiten, dann gucke ich schon.
Und ich muss dich auch immer quasi hoch eskortieren und wieder runter.
Ja, hochtragen eigentlich.
Eigentlich hochtragen, genau. Zwischen ziehe ich ihn am Flaschenzug an der Außenwand hoch.
Genau. Das ist nämlich noch sicherer.
Das ist noch sicherer, weil der Hund einfach keine Fassaden klettern kann.
Richtig, und dann kann ich durchs Fenster rein und raus.
Ja, ja. Also die Hörer sehen das jetzt ja nicht, aber du sitzt ja auch komplett in deiner Kletterausrüstung.
Ja, genau. Ich habe auch noch so ein Kissen im Rücken, falls er von hinten angreift, dass er nur erstmal ins Kissen beißt.
Den Gurt noch um, genau. Ja. Genau. Also, und was hast du dafür getan, dass die Angst weniger wird? Jedoch nicht einfach die Hunde gekauft.
Nee, man stellt sich irgendwann ja der Situation, wenn man auch älter ist, ja, und sagt, okay, ich wechsle jetzt nicht die Straßenseite, ich bleib mal auf der sieht nett aus, der hat einen Maulkorb, und was soll da schon passieren? Also der kann mich jetzt nicht beißen, der kann mich nur noch kratzen. Genau, und über ja positive Verstärkung, also keine Negativerlebnisse, und dann irgendwann sagt, okay, so schlimm ist es nicht. Dann lernt man Leute kennen, die Hunde haben, denen man vertraut, man sagt, okay, guck ich mal. Ja, so ist die Angst eigentlich dann weggegangen. Und ich behaupte, wenn ich es zulassen würde, das also gibt es ja manchmal, dass eine Schlange zum Beispiel, dass man die mal anfasst oder sich so mal, das würde ich nie tun. Aber wenn ich irgendwann den Mut hätte, sozusagen an dem Ende, wo nicht der Kopf ist, mal anzufassen, ich würde das vielleicht öfter machen.
Mhm. Wie stellst du dir das vor, so eine Schlange anzufassen? Also wie stellst du dir das Gefühl vor?
Naja, die Frage ist, es ist deswegen halt nicht blöd, aber früher habe ich mir die immer glitschig vorgestellt. Ich weiß ja aber von vielen Leuten, die das schon hatten, so ein Erlebnis, dass die wohl rau und warm sein soll. Mhm. So, genau. Aber ich würde sie trotzdem nicht anfassen. Auch meine Kinder zum Beispiel, wir hatten das im Urlaub, da war jemand am Strand, also auf,
wie nennt man das denn? Okay, will ich die Geschichte jetzt hören, ob am Strand jemand mit einer Schlange war?
Nee, wie heißt denn das? Ja, auf der Fassade hier, diese Strandmeile da.
Strandpromenade.
Ja, genau. An der Promenade und hat das halt angeboten und sagte, hier, kostet auch nichts, kannst du mal. Und meine Kinder dürfen das zum Beispiel auch nicht.
Die dürfen das nicht?
Ja, ich kenne weder den Menschen noch seine Schlange und draußen ist es ziemlich warm gewesen. Okay. Und ich habe mal gehört, ne? Ist es warm, ist die Schlange mobil, ist es kalt, hat sie Probleme? Also warum soll ich bei 35 Grad eine Schlange von jemandem, den ich nicht kenne, meinen Kindern um den Hals legen lassen? Das macht keinen Sinn.
Und das hast du deinen Kindern wie begründet?
Ich habe einfach gesagt, wir fassen die Schlange von anderen Männern nicht an. So hat auch meine Frau reagiert. Und meine Kinder haben das auch brav wiederholt an der Promenade und auch einige andere haben gelacht.
Großartig. Ich finde eine großartige Aussage.
Ja, die lassen wir auch so stehen. Mir war das in dem Moment natürlich nicht so bewusst.
Ja, ich denke, das ist, könnte man auch also wirklich lehrbuchreif generalisierend mit aufnehmen. Die Schlangen von fremden Männern werden grundsätzlich nicht angefasst.
Ja, dann kann einem im Zweifel auch nichts Schlimmes passieren.
Okay. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass so ein Podcast über Angst so lustig wird.
Okay. Ja, aber wovor hast du denn Angst?
Also tatsächlich geht es mir da ein bisschen wie dir. Wenn man Dinge hat oder Dinge besitzt, die einem sehr lieb und sehr wertvoll sind, dann ist es so diese Verlustangst davor oder diese Angst auch, die Dinge einfach nicht im Griff zu haben. Also beispielsweise war ich mit meinem Sohn mal auf dem Zeltplatz und da ist der krank geworden auf dem Zeltplatz, aber nicht, weil er nicht irgendwie der sich nachts freigestrampelt hatte oder ähnliches, sondern einfach schlicht, weil der Infekt hatte. Und der war dann auch so platt, war 3 Jahre von diesem Infekt, dass er quasi in die Klinik musste. Und das war schon ein Moment, wo ich auch große Angst hatte, weil da ist natürlich jemand, den du liebst und wo du keine Möglichkeit hast, was zu tun. Und das war schon ein sehr, sehr bedrohlicher Moment.
Also am Ende ist es doch dann ähnlich wie bei mir Glück, oder?
Aber na, also ich habe mir schon die Frage gestellt, auch ist es wirklich dieses Eingestehen von, ich habe keine Chance, etwas zu tun? Also ist es die Erkenntnis der eigenen Ohnmacht, die dann Angst auslöst? Oder ist es tatsächlich das sich bewusst werden eines möglichen Verlustes? Und ich glaube, das zu unterscheiden ist sehr schwierig, weil wenn du dir mal die Menschen jetzt anguckst und fragst, na, was verliert ihr denn realerweise? Dann haben die noch keine klare Antwort darauf. Die können nicht sagen, ja, ich verliere irgendwie 18, 20, 30% meines Einkommens, weil ich jetzt Strom, Gas oder ähnliches bezahlen muss, viel mehr. Die können dir auch nicht ganz genau benennen, wenn das so weitergeht, ob sie ihren Job behalten oder nicht, ob das sich dort verändert oder auch durch diese ganze Thema jetzt Digitalisierung, Arbeit 4.0, was sich ändert. Also die Leute können nicht genau benennen, was fehlt. Was aber schon passiert, die Leute können dir sehr genau benennen, dass es sie verunsichert, dass es Irritation erzeugt, dass sie Angst davor haben, dass sie sich nicht wohlfühlen mit diesem Zustand. Und das ist was ganz Wichtiges, dass wir verstehen, dass Angst etwas Irrationales ist, dass es eine Emotion ist, etwas Irrationales. Und Leute können Angst haben, auch wenn sie es nicht genau benennen können. Das ist ein Wesen dieser Emotion, dass es ihm häufig schwerfällt, das in Worte zu fassen und zu sagen, ich habe Angst genau da und davor oder dass das und das passiert. Sondern es ist ein Spannungszustand, es ist den Leuten unangenehm, es führt dazu, dass die angespannt sind, dass die hoch geschärft sind in ihrer Wahrnehmung, aber die können die nicht ganz genau sagen, wovor eigentlich diese Angst dann entsteht oder besteht.
Und würdest du sagen, dass Menschen, die, ja, wir können es ja ganz plump machen, du bist ja verantwortlich auch für dein Kind. Und als Unternehmer hast du auch Mitarbeiter. Hast du jetzt, von mir aus auch in der aktuellen Situation mit gestiegenen Lebenshaltungskosten, wir wissen alle nicht, wo das noch hinführt, mehr Angst, als wenn du angestellt und alleinstehend wärst in, sagen wir, einer 40 Quadratmeter Zweiraumwohnung?
Mhm. Wirklich gute Frage, die ich mir auch mehrfach schon gestellt habe. Was ist eigentlich der richtige Moment, um möglicherweise dann auch tatsächlich Angst zu haben? Also es gibt so diesen Spannungsbogen von, oh, das ist eine Challenge. Ich habe Ideen, ich habe Möglichkeiten. Ich habe vielleicht schon Dinge ausprobiert, wo ich sage, ja, das klappt, das könnte klappen und so weiter. Und es kommt der Moment, wo du merkst, dass du trotz der Ideen, trotz der Möglichkeiten, trotz des Netzwerkes eben nicht beeinflussen kannst, wie es läuft. Und zum aktuellen Zeitpunkt ist es eher noch so, dass ich die aufgrund meiner Erfahrung, auch der Erfahrung als Berater, der Erfahrung auf diesem Markt, die Situation eher noch als eine Herausforderung betrachte. Wo ich sage, ich habe noch ein paar Ideen, es gibt noch ein paar Möglichkeiten. Ich habe einfach ein unglaublich tolles Team, die über die Abarbeitung der eigenen Themen hinaus ganz viele Ideen generieren, ganz viele Möglichkeiten eröffnen. Dass ich sage, ich habe noch keinen Grund, Angst zu haben. Was ich aber merke, ist schon ein Spannungszustand, wo ich sage so, oh, Achtung, aufmerksamer sein, schneller reagieren. Also viel, viel fürsorglicher zum Beispiel beim Schreiben von E-Mails, wenn ich Kunden anschreibe, zu sein, weil das ein sehr wertvolles Gut ist, wenn die Kunden noch mit dir kommunizieren.
Meine Frage war jetzt aber eigentlich, jetzt bist du jemand, der natürlich soziale Verantwortung trägt, der auch dafür Verantwortung trägt, dass Menschen ihr Gehalt bekommen, dass dein Kind, dein Sohn was zu essen hat. Und ich behaupte, daraus resultiert eben halt die Angst aus der Verantwortung, die man hat, die Erwartung, die man an sich selbst hat und auch sozusagen sein Umfeld, seine Mitarbeiter, seine Familie irgendwo zu sichern. Ich behaupte aber auch, wenn du alleinstehend wärst, wäre die Angst gar nicht so groß. Was ist denn das Schlimmste, muss man ja jetzt auch mal sagen, was dir passieren kann?
Na,
in der aktuellen Situation, du verlierst vielleicht deinen Job. Das ist für jeden uncool. Dann hast du, wenn du den Job eine gewisse Zeit zumindest hattest, erstmal Arbeitslosengeld 1. Das ist nicht schön. Wenn du es nicht schaffst, in der Zeit aufgrund der Krise vielleicht einen Job zu finden, bekommst du irgendwann ja Arbeitslosengeld. Das so. Aber, und das ist sehr unangenehm, das ist nicht viel, ja. Aber du musst ja nur alleine essen. Du musst ja nur alleine klarkommen. Du hast im Bedarf zwei Geschwister, Eltern. Das heißt, bei mir wäre oder war die Angst, als ich noch alleinstehend und kinderlos war, vor vielen Dingen gar nicht da. Was soll denn passieren? Ja, im schlimmsten Fall muss ich in eine WG ziehen. Und jetzt, wo ich eine Familie habe, Kinder, Verantwortung, ist die Angst natürlich schneller da, weil ich einfach mehr absichern möchte.
Begründung wirklich gut. Aber sie vernachlässigt vollständig, dass Angst eben irrational ist. Also, das Maß der Angst kann bei Menschen genauso groß sein, einfach nur davor, dass sie möglicherweise nicht begründen können, wo gehen sie eigentlich morgens hin. Das heißt, die können die gleiche Angst empfinden, völlig unabhängig davon. Also, wenn du jetzt jemanden, guck dir mal, lauf mal durch Leipzig. Da siehst du Menschen, die haben sehr, sehr große Häuser. Und diese Menschen haben um ihre sehr, sehr großen Häuser sehr, sehr große Zäune und legen sehr, sehr viel Wert darauf, dass das alles gut geschützt ist. Rational betrachtet müsste man sagen, wisst ihr was, ganz ehrlich, ihr seid in der Lage, in so einem Haus zu wohnen, das zu finanzieren, so ein Auto zu fahren und so weiter. Ihr seid auch in der Lage, dass, wenn etwas passiert, tatsächlich diesen auftretenden finanziellen Verlust wieder gut zu kompensieren. Also rational gesehen habt ihr gar keinen Grund für die Angst. Aber Angst ist eben nicht rational, Angst ist irrational. Das bedeutet, es ist total unabhängig davon, wie viel Verantwortung du trägst, was die Konsequenzen sind, ob diese Konsequenzen real oder irreal sind, ob sie tatsächlich eintreten oder nicht. Das ist unerheblich für die Frage, wie viel Angst hat man und wie viel Angst ist auch okay. Also, um das mal ganz deutlich zu sagen, für jemanden wie dich und mich, der möglicherweise jetzt keine Angst davor hat, hier so einen Podcast aufzunehmen, mit Argumenten in die Öffentlichkeit zu gehen, zu reden und so weiter. Da ist das unverständlich, wenn irgendjemand sagt, nee, das mache ich nicht. Nö, ich rede hier nicht. Ich sage ja auch nichts. Weil das hören ja die Leute und dann sagen sie, ey, was hast denn du da von dir gegeben? Aber diese Angst ist genauso real und ist genauso akzeptabel wie die Angst vor Menschen, die wirklich vor gravierenden Entscheidungen stehen, weil es eben nicht rational ist. Es lässt sich nicht vergleichen. Also diese Idee von, ich hatte weniger Angst, als ich weniger besessen habe oder als ich für weniger verantwortlich war, das kann man nicht vergleichen. Du kannst nicht sagen, hohe Schuhe sind wärmer als braune.
Nee, das will ich ja damit auch gar nicht machen. Aber in deinem konkreten Beispiel, darauf zielte meine Frage ab. Mhm. Hattest du früher, als du nur für dich selber sorgen musstest, vielleicht vor dem einen oder anderen Thema weniger Angst, als du heute, wo du einfach mehr Verantwortung hast? Also weißt du, bist du jetzt sensibler und sagst,
aber,
okay.
Aber dreh das Spiel doch mal um. Also was du ja gerade machst, ist so eine Art Rückschaufehler. Ich versuche sozusagen zurückzugucken und zu sagen, wenn ich mich zu einem Zeitpunkt von 10 Jahren ins Verhältnis setze zu jetzt, hatte ich früher weniger Angst.
Ja, ich mache das an einem Beispiel fest.
Na, warte, ganz kurz. Jetzt spiel das Spiel doch mal andersrum. Guck dir deinen Angstzustand jetzt an und jetzt geh mal 10 Jahre vorwärts und sage, wenn ich in 10 Jahren zurückgucke, ist die Angst, die ich jetzt habe, noch legitim?
Es ist, glaube ich, schwierig zu beantworten. Ich kann ja schlecht in die Zukunft schauen. Kann sein, dass die völlig weg ist. Kann sein, dass sie sogar noch größer wird.
Nein. Also, deine Kinder sind ja über diese kritische 3-Jahres-Frist hinaus mit dem plötzlichen Kindstod. Wenn du jetzt zurückguckst und sagst, hey, pass auf, du hast ein Kind, ja, das ist 2 Jahre, die Angst vor dem plötzlichen Kindstod ist unbegründet, weil das so selten auftritt, so vereinzelte Fälle sind. Würdest du dem Einzelnen dann seine Angst absprechen?
Nein, überhaupt nicht.
Okay, genau.
Das heißt, so ist die ja bei mir gekommen.
Ja, aber die Angst, die der zu diesem Zeitpunkt hat, ist genauso akzeptabel wie die Situation 10 Jahre später. Das heißt, ich habe natürlich für mein Team auch eine Verantwortung. Aber ich kann diesen emotionalen Zustand nicht vergleichen, rückblickend mit dem emotionalen Zustand vor 10 Jahren.
Naja, mir ging's jetzt eher darum, als ich, keine Ahnung, gerade angefangen habe zu arbeiten, dann hatte ich noch nicht den Lebensstandard, den ich vielleicht heute habe. Ich hatte nicht die Ausgaben, die ich heute habe, ich hatte keine Kinder und ich konnte mir immer sagen, naja gut, wenn es jetzt schief geht, ich habe noch Geschwister, ich habe meine Eltern, die würden mich auffangen. Ich bin auch alleine. Jetzt bin ich aber nicht mehr alleine. Jetzt will ich ein Netz aufbauen, sozusagen für meine Familie. Und wenn wir in Schieflage kommen, würde auch unsere Familie uns helfen. Aber es ist ein Unterschied, ob ich 4 Menschen helfen muss oder nur einem.
Völlig klar.
Und das meinte ich, als ich gesagt habe, meine Angst früher. Also da gab es eigentlich nichts. Auch keine Angst, den Job zu verlieren. Dann mache ich halt einen anderen Job. So, und das Schlimmste, was mir passieren konnte damals, war, dass du sagst, okay, im Zweifel erstmal Arbeitslosengeld 1. Ja, weiter habe ich eigentlich nicht gedacht.
Aber das würde ja bedeuten, also jetzt, um das mal auf die Spitze zu treiben, dass je mehr wir uns erschaffen, umso größer ist die Möglichkeit, Angst zu haben, weil das Risiko, etwas zu verlieren, viel größer ist.
Weiß ich nicht. Es ist zum Beispiel, ja, jeder versucht ja auch irgendwo, glaube ich, seinen Lebensstandard zu verbessern. Du möchtest ja nie rückwärts gehen freiwillig. Mhm. Ja, also würdest du auf dem Auto verzichten?
Um Gottes Willen.
Genau, weil du hattest irgendwann kein Auto, war die Welt völlig in Ordnung. Durftest noch gar nicht Auto fahren. Du bist Fahrrad gefahren, mit den Öffis, was auch immer. Dann durftest du Auto fahren, du hattest das Geld und jetzt ist das Thema, was lässt du zuerst weg?
Also es gibt ja auch eine philosophische Richtung, die genau das aufgreift, die also sagt, wenn du wenig Besitz hast, ist deine Verlustangst größer, ist der Kopf frei, kannst du viel freier agieren, weil du einfach nichts zu verlieren hast.
Eigentum verpflichtet.
Aber, Achtung nochmal, dieses bewusste Denken darüber müssen wir eben komplett trennen von dem affektiven, von diesem emotionalen Teil der Angst. Und wenn du dich vor 10 Jahren anguckst und du hast möglicherweise Angst, ich weiß nicht, Angst, etwas zu verlieren, ist diese Angst für dich vor 10 Jahren genauso legitim, genauso bedrohlich wie die Angst, die du heute hast. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ich habe das als Kind häufiger mal gehabt, dass ich unbedingt einen Film sehen wollte. Und dann habe ich ganz oft zu meinen Eltern gesagt, ja, ich werde der Einzige in der Schule sein, der diesen Film nicht gesehen hat.
Genau, der kein Handy hatte.
Genau, der so und so weiter. Und ich hatte dann Angst davor, gehänselt zu werden. Ich hatte Angst davor, bei den Gesprächen nicht dabei zu sein. Aus heutiger Perspektive lächerlich. Aber aus der Perspektive eines Kindes eine ganz reale Angst. Und das meine ich damit, dass wir sagen, wenn wir heute auf unsere Zustände früher zurückgucken, können wir diese Angst nicht bewerten. Wir können nicht sagen, wir haben heute mehr Angst als damals, weil diese Angst, die wir hatten, genauso real, genauso bedeutsam, genauso bedrohlich war, auch wenn es aus rationaler Perspektive kein großer Verlust ist, den dritten Film von Staffel XYZ abends nicht zu sehen.
Und das spreche ich auch keinem ab.
Mhm.
Ja, also gerade auch in Bezug auf Kinder. Mhm. Sagen, ja, brauchst keine Angst haben.
Genau.
Das ist ja völliger Quatsch.
Genau.
Also jede Angst ist ja für mich auch berechtigt, die ist existenziell.
Genau.
Ja, das spreche ich keinem ab. Ich wollte nur zum Ausdruck bringen, als ich sozusagen wenig hatte,
ja,
auch wenig Verantwortung, mhm, da habe ich mir einfach über fast nichts eine Rübe gemacht. Also aber, Dinge, wovor
genau,
ich Angst hatte.
Aber du, ja. Genau, aber du, das, was du ja gerade auch benutzt, sind ja kognitive Begriffe. Ich habe darüber nicht nachgedacht. Ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht. Ich hatte keine Verlust.
Ich hatte auch keinen Magenkrummeln oder dieses, oh mein Gott, ich habe jetzt was gelesen. Mhm. Ja, Hilfe, schaffe ich das? Ich habe einfach das Backup auch gehabt. Sagen, gut, ich bin alleine. Ich habe gerade eine WG. Mhm. Notfalls gehe ich zu Mama. So, darum ging es mir nur.
Ja, und du hast ja vorhin so schön diesen Begriff der Ängstlichkeit benutzt. Es gibt einfach Menschen, die haben so eine Disposition. Die müssen keinen rationalen Grund dafür haben.
Ja.
Und können trotzdem das bedrohlich erleben, als ängstlich erleben. Im Sinne von, oh Gott, was ist, wenn ich keinen Job finde, keinen Studienplatz finde, wenn mein Abschluss schlecht wird, wenn ich eine Klasse wiederholen muss.
Wenn ich mir Keime irgendwo an der Oberfläche hole. Ja,
exakt. Exakt.
Richtig.
Ja. So, und deshalb ist das so wichtig, dass wir aus der Perspektive des Hier und Jetzt eben nicht zurückgucken und sagen, ach, da hatte ich aber weniger Angst, das war unkritisch gewesen oder Mensch, was ich mir dafür Gedanken gemacht habe, sondern zu sagen, ja, es ist okay, ich habe in jedem Moment meines Lebens habe ich einen Ist-Status und der kann dazu führen, dass ich völlig irrationale Erwägungen habe. Ja, Angst zu haben, Angst vor Dingen zu haben, die aus anderer Perspektive lächerlich wirken. Und das ist das Wichtige, dass wir sagen, Angst ist etwas Irrationales. Und wenn jemand den Mut hat, Angst zu formulieren und zu sagen, da habe ich Angst vor und damit natürlich auch sagt, passt auf, nehmt Rücksicht oder unterstützt mich oder helft mir, dann ist das was ganz, ganz Wichtiges. Und insofern möchte ich wirklich an der Stelle auch nochmal diese Bedeutsamkeit betonen, dass Angst ein Indikator dafür ist, dass Menschen Unterstützung brauchen. Und der Anstieg der Angst der Beziehungsängste, sozialen Ängste, Kontaktängste, die Kinder und Jugendlichen haben einen Anstieg von über 40% der Ängste, der Leistungsängste, Versagensängste, dass wir damit umgehen müssen. Und genau deshalb war es mir wichtig, dass wir diese Folge auch zum Thema Angst machen.
Ja, wobei das auch alles Themen sind oder viele davon sind ja Themen, wo es, was wir aktuell besprochen haben, wo es vielleicht um Güter geht. Oder wo man eine Kette bilden kann. Wenn ich heute keine Leistung bringe, schulisch, dann habe ich es wahrscheinlich später auf dem Arbeitsmarkt schwerer. Dann könnte ich durchs Raster fallen.
Mhm.
Dann könnte ich weniger konsumieren. Mhm. Dann könnte ich die Welt nicht bereisen und so weiter. Komischerweise habe ich zum Beispiel selten Leute getroffen, die gesagt haben, ich habe Angst, dass ich unsere Diskussionskultur die wir hier im Land pflegen, weiter verschlechtert. Die haben immer Angst, ich ja auch teilweise, dass ich weniger Geld verdiene, dass eine Inflation kommt, dass ich krank werde, dass ich irgendwas nicht bezahlen kann, dass ich irgendwas nicht konsumieren kann.
Hast du eine Idee, warum die Leute immer den Bedarf haben, das etwas Konkreten festzumachen?
Das wäre ja auch was Konkretes, eine Diskussionskultur. Sagen, ey, so wie wir mittlerweile über Themen reden, wie die diskutiert werden, das ist eigentlich nicht mehr cool. Aber davor hat keiner Angst.
Oder weniger. Nicht? Also warum haben die Leute weniger Angst davor?
Das ist eben halt die Frage. Und ist das gut, dass man davor vielleicht keine Angst hat und vor teilweise meiner Meinung nach lösbaren Dingen? Auch ich glaube, du recht hast, dass das irrational ist und man nicht immer einen Grund finden muss.
Aber ich glaube, dass verkehrt die Grundfolgebeziehung. Also die Leute formulieren heute nicht mehr, dass sie zum Beispiel Angst davor haben, dass man keine Kommunikationskultur oder Diskussionskultur mehr hat. Aus dem Grund, weil es einfach nicht legitim ist, einfach nur Angst zu formulieren vor einem Prozess. Sondern es ist viel akzeptierter zu sagen, ich habe Angst vor Spinnen, Angst vor schnellen Autos, Angst vor...
Ja, weil ich mehr Gemeinsamkeiten habe mit anderen sicherlich auch.
Weil es häufig nicht akzeptabel ist, einen Prozess zu beschreiben und zu sagen, ich kann ja auch nicht sagen, wovor, aber ich habe gerade unglaubliche Angst, ich fühle mich unglaublich unwohl. Also stell dir mal vor, du bist abends eingeladen und du sagst, ganz ehrlich, ich habe keine Lust. So, dann ist das weniger akzeptiert, als wenn du sagst, ach Mensch, tut mir total leid, aber ich habe heute Abend, ich muss noch was abliefern, ich muss noch irgendwas schreiben, ich muss noch Hausaufgaben kontrollieren oder ich muss noch die Küche tapezieren. Also wenn wir einen Grund haben, der bei unserem Gegenüber ein Bild erzeugt, ist das immer akzeptabler, weil er es leichter nachvollziehen kann, als wenn wir einen emotionalen Zustand beschreiben, einen Prozess beschreiben und sagen, weißt du was, wenn ich so in mich reinhorche, habe ich einfach keine Lust, heute jemanden zu treffen.
Aber es gibt ja auch weniger Preis von dir. Also wenn wir jetzt auf die Straße gehen und wir schnappen uns die ersten 10 Menschen, die mit uns reden würden, würden sagen, wovor haben sie Angst? Behaupte ich, Spinnen sind auf jeden Fall dabei. Ich habe Angst vor Spinnen. Vielleicht auch aktuell Menschen, die sagen, ich habe Angst vor der Zukunft. Aber ganz, ganz viele Dinge werden da gar nicht genannt, weil dann müsste ich was von mir preisgeben. Dann müsste ich vielleicht sogar auch mal drüber nachdenken, wovor habe ich denn wirklich Angst?
Aber
also auch die Frage, habe ich denn nicht Furcht vor Ratten? Ist das nicht einfach so ein Thema, wo ich sage, ich habe auch noch nie eine Ratte getroffen. Also mir ist noch nie ein entgegengerannt. Aber ich habe davor Angst. Warum eigentlich? Mich damit auseinanderzusetzen. Und das ist eben halt relativ einfach. Ich habe Angst vor Hunden. Da wirst du auch sehr viele finden, die sagen, habe ich auch. Aber Angst ist ja ein viel weiteres Spektrum. Angst vor Diskriminierung.
Aber
Angst vor sozialer Ausgrenzung. Und das kommt ja fast nie als Antwort.
Ich glaube und ich bin überzeugt davon, die Leute werden uns etwas Konkretes benennen. Bin ich total bei dir. Aber warum werden sie etwas Konkretes benennen? Das ist eine ganz spannende Frage. Werden sie etwas Konkretes benennen, weil sie sich damit wohler fühlen? Weil sie glauben, es entsteht bei uns eher ein Bild, es entsteht eher Verständnis? Oder ist es tatsächlich so, dass sie sich damit wohler fühlen? Also ist es, wir nennen sowas ja soziale Erwünschtheit. Also wenn ich was gefragt werde, Vorstellungsgespräch, ist es immer gut, wenn ich schnell eine konkrete Antwort liefern kann. Wenn der Bewerbende oder die Bewerbende dort sitzt und mich erstmal 10, 15 Sekunden anguckt und denkt oder sagt, ich muss die Frage jetzt mal für mich reflektieren und mir selber stellen, dann ist es häufig so, dass wir das Erleben haben, wenn ihr dazu nichts einfällt oder ihm dazu nichts einfällt, das ist aber ein Mangel an Kompetenz.
Ja, also, aber woher kommt das dann auch?
Und das ist diese spannende Frage. Was ist also zuerst da? Ist zuerst da, wir sind eine Herde, wir hatten ja schon ein bisschen über Hirnaufbau gesprochen, wir sind eine Herde und wenn ich es schaffe, bei dir schnell ein Bild zu erzeugen, ich habe Angst vor Hunden, Angst vor Spinnen, Angst vor irgendwas, erzeuge ich bei dir schnell ein Bild.
Und das am heißt, Ende aber auch eine Gemeinsamkeit.
Eine Gemeinsamkeit, alleine dadurch, dass du mich schneller verstehen wirst, als wenn ich sage, ich habe Angst vor der aktuellen Situation.
Genau.
Und da habe ich weniger Chance, von dir Akzeptanz zu bekommen. Insofern ist es die Frage, akzeptieren eher konkrete Ängste, etwas, was aufgrund der sozialen Erwünschtheit entsteht, oder aufgrund, dass wir uns selber wohler fühlen, wenn wir es konkret benennen können.
Ich habe den Eindruck, dass es viele Menschen gibt, die Angst haben, die das auch benennen wollen würden, eventuell sogar, die sich aber davor scheuen. Also du möchtest ja auch nicht ausgelacht werden. Jetzt fragst du mich, wovor hast du Angst? Ja. Ich sage, ich habe total Angst vor Ameisen. Dann würdest du wahrscheinlich lachen und sagen, also hey, vor Ameisen, das geht ja gar nicht. Die kannst du, also trittst du mit dem Schuh drauf, ein Problem gelöst. Wenn du Angst, also sollte man nicht tun. Ja. Oder zu sagen, ich habe totalen Angst vor einem Aal. Wenn mir der im Wasser begegnet, oh Gott. Dann würdest du mir, oder was weiß ich denn, ja, dass der Mond vom Himmel fällt. Das wären alles so Dinge, wo du im Zweifel vielleicht sogar ausgelacht werden könntest. Und wenn wir aber alle offener damit umgehen könnten, dann könnten manche Menschen vielleicht auch offener über ihre Ängste sprechen. Das meinte ich. Und das war auch mein Beispiel mit Diskussionskultur, Angst vor Rassismus, vor Ausgrenzung. Du kriegst diese Antworten sehr selten. Und ich behaupte aber auch, oder stimme dir zu, weil man natürlich auch akzeptiert werden möchte.
Weil du stellst dich nicht einfach hin und sagst das. Und weil, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass dieses Bedürfnis, dass ich etwas sage und der andere sofort quasi in diesen Moment reinkommt, oh, er muss darauf antworten. Oder ich muss eine Frage sofort beantworten. Also immer dieses Trennen auch sozusagen von Emotionen und Handlung. Also jemand sagt, oh, mir geht's heute gar nicht gut. Und dann sagt der andere, Mensch, was kann ich für dich tun? Oder statt zu sagen, Mensch, tut mir leid.
Ja, Punkt.
Genau. Also diese Trennung zwischen einer Emotion und einer Handlung. Und ich glaube, dass die Menschen selbst unsicher sind, wenn man einfach nur einen Zustand beschreibt, den man hat, weil der andere ja nicht weiß, was er machen soll. Wenn du jetzt zu mir sagst, weißt du was, ich habe Angst vor Hunden, dann weiß ich, okay, ich pass auf, wenn du die Treppe runtergehst und mein...
Wenn ich jemals die Treppe runtergehen sollte.
Jemals die Treppe runtergehen sollte.
Wenn wir mal an den Punkt kommen, wo du mich nicht mehr aus dem Fenster abseilst.
Genau. Also der Punkt, ne, wo ich dann sage, das ist natürlich viel einfacher, viel akzeptabler, weil es klar macht, welche Handlungen sich daraus ergeben. Also wenn du einfach nur sagst, ich habe heute einen komischen Zustand. Und über deine komischen Zustände reden wir dann beim nächsten Mal.
Über meine komischen Zustände. Das war jetzt aber eine ganz schöne Unterstellung. Aber wenn du das möchtest, dann tun wir das so. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Vielen Dank. Tschüss.